Hier ist Big Post Game und dieser Podcast wird präsentiert von Tissot, der Schweizer Uhrenmarke für alle Basketballfans. Als Partner der FIBA und offizieller NBA-Zeitnehmer ist Basketball für Tissot mehr als nur Sport, vom Tip-Off bis zur Crunch-Time, sondern Lifestyle. Die sportliche Kollektion mit eigenen NBA-Uhren spiegelt das perfekt wider. Schaut mal rein unter www.tissotwatches.com. Und jetzt geht's los. Hello, hello. Hier meldet sich noch einmal Big Post Game kurz vor Weihnachten in einer Driving Home for Christmas Special Edition. Wir haben es organisieren können, mit einem ausgewählten Gast heute zu sprechen, und das wollten wir euch natürlich nicht vorenthalten und vielleicht wirklich dem ein oder anderen, der jetzt zu Weihnachten heimfährt, nochmal ein bisschen was auf die Ohren zu geben. Wir haben nämlich herausragend coole Eindrücke gewonnen von Robin Benzing, der ja im Spätsommer nach Uruguay gewechselt ist, ja eher sogar Richtung Herbst, Frühwinter nach Uruguay gewechselt ist und dort mittlerweile Basketball spielt. Und mit ihm haben wir natürlich drüber gesprochen, was in Uruguay eigentlich alles so abgeht, wie dort der Basketball ist, wie es ihm dort so geht und was seine weiteren Karrierepläne sind. Darüber habe ich mit ihm gesprochen und zusammen das natürlich mit unserem Chefredakteur, mit Martin Fünkele, der hat das Ganze organisiert. Da also ein großes, fettes Dankeschön. Robert kann leider nicht, der ist mit seinem Hauptberuf da leider verhindert. Wir haben das zu einer Zeit aufgenommen, die leider nicht anders ging, wegen den 4-Stunden-Verschiebung da nach Uruguay. Entsprechend hört ihr mich und Martin Fünkele und natürlich Robin Benzing. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei und ja, genießt es. Robin, herzlich willkommen, vielen Dank für deine Zeit. Zugeschaltet aus Uruguay, aus Montevideo. Bei uns 0 Grad und Schnee auf den Straßen. Wie sieht's bei dir aus, wenn du aus dem Fenster schaust?
Sonne, klarer Himmel, etwas windig. Ich habe jetzt noch nicht geschaut, weil es bei uns jetzt etwas früh ist, 10.30 Uhr. Das ist natürlich nicht so früh, aber ich bin jetzt eben erst wach geworden. Ich habe meinen Wecker gestellt, damit wir uns treffen können natürlich. Und ich glaube, es ist so, ja, ich würde sagen, 20 bis 25 Grad könnte ich so, würde ich jetzt mal einfach einschätzen vom Weg nach draußen.
Kann man mal so machen im Dezember, ziemlich cool. Was gab es zum Frühstück bei dir? Irgendwas Exotisches oder direkt Steak auf den Grill, oder wie läuft das in Uruguay?
Ganz normal, wie überall auch. Du gehst, wenn du irgendwo hingehen willst, dann kannst du dein Müsli essen, dein Croissant essen, auch was du Lust hast. Also ich fange nicht mit Steak früh am Morgen an. Nee.
Ja, jetzt zeige ich mir 4 Tage vor Heiligabend auf. Wir müssen es also ein bisschen kurz fassen, weil wir beide natürlich noch unsere Weihnachtsgeschenke nicht beisammen haben. Wie sieht's bei dir aus?
Ja, bei mir, das ist alles ein bisschen anders dieses Jahr. Ich glaube, das wird eine große Veränderung auch für meine Family. Die kommt jetzt am 21. fliegen, am 22. kommen sie hierher. Das heißt, da muss ich dann noch ein paar Sachen organisieren. Ich glaube, Geschenke gibt es eher nur für die Kleinen ein bisschen was. Ich glaube, wir zwei, meine Frau und ich, wir lassen uns heute ein bisschen aus und wir werden einfach nur die Zeit gemeinsam genießen. Wird anders. Ich glaube, hier Weihnachten ist eher so eine Feier, so eine Fete. Wetter ist toll. Deswegen sind die Leute sehr, sehr aufgedreht. Es ist wenig mit Besinnlichkeit hier in Uruguay, so wie es in Deutschland ist. Klar, aber da kommt das Wetter aus. Jetzt sind die besten Monate. Und aber wir werden mal schauen, was wir machen. Ich glaube, dass ich gerade mal ein Bäumchen organisieren werde irgendwie. Ich muss jetzt noch schauen, dass ich mein Apartment hier noch immer hole. Und dass sich dann das hoffentlich alles klärt und dann wir schöne, andere, aber schöne Weihnachten gemeinsam verbringen können.
Wann warst du an Heiligabend das letzte Mal zu Hause, so richtig traditionell mit Eltern und Christbaum?
Gute Frage. Kann ich nicht sagen, ehrlich gesagt. Letzten Weihnachten haben wir immer zusammen gefeiert, haben wir aber immer, wo wir gespielt haben, mit der Family. Wir haben uns immer versucht, so einen kleinen Baum zu holen, das ein bisschen traditionell zu halten, natürlich. In Europa war das eher möglich halt, weil das Wetter natürlich auch immer schlechter ist dann. Also es ist schlechter, sondern normal für den Dezember in Europa. Aber zu Hause, glaube ich, war ich wahrscheinlich letztes Mal, als ich mal in Deutschland gespielt habe.
Jetzt bist du ja seit 10 Jahren bist du on the road, so ein bisschen work and travel. Habt ihr das trotzdem als Family geschafft, irgendwelche so Weihnachtsrituale zu haben, was ihr immer macht? Du hast gesagt, ihr versucht einen Baum zu organisieren. Habt ihr da irgendwas etabliert, was auch ortsunabhängig funktionieren?
Also für mich, für mich ist das Weihnachtsfest ja eigentlich eher sowas, dass man zusammenkommt, ein bisschen einfach eine schöne Zeit hat. Ich bin jetzt nicht der Gläubigste unter uns allen, deswegen ist die ganze religiöse Geschichte dahinter und die Feier und so, das ist für mich nicht so wichtig. Meine Frau ist katholisch, nicht extrem katholisch, aber sie hat schon da paar Sachen, die sie gerne machen würde, die zum Beispiel, wenn sie bei sich zu Hause gewesen ist, immer dann an Weihnachten sind sie in die Kirche gegangen, haben ein bisschen Lieder gesungen und so weiter und so fort. Ich glaube, wir versuchen alles so ein bisschen zu mixen. Wir versuchen wichtig, dass wir uns einen kleinen Baum besorgen, dass wir für die Kleine alles so besinnlich machen, wie es geht. Und dann ist einfach nur wichtig, dass wir zusammen sind und eine schöne Zeit haben. Ich glaube, das ist, wenn man so einen Lifestyle führt, dann ist das das Wichtigste, dass man einfach zusammen ist als Familie und einfach eine schöne Zeit hat.
Letzte Frage zu diesem Thema, das vorhin schon angedeutet, ihr habt ganz, ganz andere Temperaturen als bei uns. Wie ist so der Weihnachtswipe in Uruguay, den du bisher wahrgenommen hast? Was wurde da gemacht?
Also bis jetzt relativ wenig. Ich glaube, in den Shopping Malls sind schon geschmückt. Also schon, da sind auch viele, viele Weihnachtsbäume aufgestellt, viele weihnachtliche Schmuck aufgehangen. Aber ansonsten nichts Besonderes. Also mir ist es nicht so viel aufgefallen von dem, was ich jetzt gesehen habe. Ich bin seit 3-4 Wochen hier. Das ist das Einzige so, was mir aufgefallen ist, dass die Malls ziemlich geschmückt sind. Aber es ist nicht so, dass du jetzt überall umgehst und du siehst so, entweder ist es total besinnlich oder es ist total die Feierstimmung. Ich glaube, jetzt war gerade WM, jetzt ist die WM zu Ende, jetzt sind die alle, viel wird ja hier gefeiert, auch dass Argentinien gewonnen hat. Viele haben sich aufgeregt, dass Argentinien gewonnen haben, also es war so ein bisschen gemischte Stimmung hier. Und also es hält sich alles im Grenzen hier.
Ja, Montevideo ist ja fast gegenüber von Buenos Aires. Habt ihr da irgendwas mitbekommen von den Feiereien drüben? Wahrscheinlich eher nicht so, oder?
Das wäre auch der Höhepunkt gewesen, dass sie das auch noch schaffen. Nee, aber mitbekommen. Aber hier durch die Straßen sind auch viele Autokorso gefahren und haben sich gefreut, dass die Argentiner gewonnen haben. Also es gibt auch viele hier, die wahrscheinlich Argentiner sind, die aus Buenos Aires Argentinien sind, aber auch viele wahrscheinlich Uruguayer, die für Argentinien dann im Finale waren. Und deswegen gab es schon nicht extrem, aber es war schon ein bisschen was los hier.
Lass mal Fußball und Weihnachten so ein bisschen beiseite. Was hast du bisher über Uruguay gelernt in deinen 3-4 Wochen, die du jetzt dort bist? 3,5 Millionen Einwohner in einem Land, das halb so groß ist wie Deutschland. Hat man da seine Ruhe oder ist Montevideo total crazy drauf? Wie hast du es bisher wahrgenommen?
Nee, überhaupt nicht. Also man muss dazu sagen, ich bin hier immer in meiner Gegend immer so etwas. Ich habe jetzt kein eigenes Auto. Deswegen bin ich immer zu Fuß unterwegs meistens oder im Taxi. Und also sehr entspannt. Die Leute sind sehr entspannt. Alles ist sehr, sehr, sehr calmer alles. Ja? Und ich sag mal so, ich laufe jetzt hier runter die Straße, dann bin ich direkt am Strand und am Meer. Deswegen ist es halt einfach auch was super entspannt ist. Und sowas bringt auch natürlich extrem viel Ruhe mit. Und ich genieße es einfach. Es ist eine krass neue Erfahrung. Ich freue mich immer wieder, neue Sachen kennenzulernen, wenn ich spazieren gehe, neue Sachen zu sehen. Und dann, wenn ich natürlich den Basketball auch kennenlerne. Also bis jetzt, so wie ich es erwartet habe, sehr entspannt hier. Natürlich es ist eine riesengroße Stadt und viele Menschen, aber es ist jetzt nicht so, dass die Menschen irgendwie ständig unter Dauerstress sind, aber das habe ich eigentlich erwartet, das ist wie in Spanien auch so, südamerikanische Flair, also alles ganz entspannt hier.
Ja, wollte ich gerade fragen, du hast ja auch lange in Spanien gespielt, kennst diesen spanischen Lifestyle auch, ist der ungefähr vergleichbar oder ist das was komplett Neues, weil eben Südamerika nur die Sprache ist dieselbe?
Ich würde das schon vergleichen können. Also Leute sind super freundlich, sind entspannt, lächeln viel, also lachen viel. Ich glaube, die haben einfach immer gute Laune. So macht zumindest den Anschein. Und ich würde das schon vergleichen mit der spanischen Mentalität.
Okay. Dein Club Atlético Peñarol, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen mit diesem Enje. Peñarol, genau. Hat ja eine 100-jährige Fußballgeschichte oder eine Clubgeschichte im Fußball vor allem. Welche Rolle spielt denn Basketball bei diesem Club oder überhaupt in Uruguay?
Also ich glaube, dass Peñarol einer oder fast sogar der wichtigste Club in ganz Uruguay ist. Gerade natürlich mit der Historie des Fußballs. Aber auch der Basketball wird immer populärer, immer beliebter. Ich glaube, es ist ein bisschen so wie in Deutschland. Es ist immer schwierig, den Fußball ganz abzuhängen oder zu schlagen. Das ist also, was heißt schwierig? Eigentlich ist es unmöglich. Aber der Basketball hat sich konstant entwickelt und wird immer mehr konstant. Und das durch die vielen Anhänger, die Peñarol hat, wird das natürlich dann auch ein bisschen für viele, die dann vom Fußball kommen dann auch zu Basketball. Das heißt, es ist wirklich eine große Breite an Leuten und Fans gibt, die dann für die Sportart auch Basketball dann sich interessieren. Das heißt, es ist ein sehr wichtiger und guter Club.
Ihr habt gestern in der Verlängerung gegen Urunday Universitario gewonnen. Wenn ich das, ich hoffe mal, dass ich mich da in den Uruguayischen ein bisschen auskenne.
Ich bin auch nicht so familiär gegen die heißen, deswegen.
Wie viele Leute haben denn das Spiel gesehen und wie lief's? Für dich lief's ja besonders gut.
Also die Halle, wir haben die größte Halle von allen Clubs. Aber das Problem ist, dass wir machen die Halle nicht voll, weil es gab letztes Jahr war Peñarol im Finale gewesen und dann gab es einen kleinen Unfall mit einem Fan, das hat ein Fan eine Flasche aufs Parkett geworfen. Deswegen sind wir auch letzter Platz, weil wir in der Große eine ziemliche Strafe bekommen haben. Am Anfang haben 5 Spiele, haben wir als Niederlage bekommen, direkt am Anfang schon, also mussten mit 0-5 starten. Und deswegen dieses Jahr lassen sie wirklich nur die, weiß nicht genau, wie die Regelung ist, aber da haben sie so ganz, ganz spezielle extra VIP-Fans oder die wirklich nur zum Peñarol Basketball gehören, die laden sie wirklich nur ein. Deswegen wird die Halle meistens nicht voll. Ich glaube, es waren vielleicht 1.000 Leute oder so, die da waren. In der Halle, da passen bestimmt 3.000, 4.000 rein. Aber das ist normal, das wird dieses Jahr sein. Wir mussten, die Peñarol hat eine Strafe bekommen, dass sie eigentlich kein Spiel in der Halle machen durften. Dafür haben sie Geld bezahlt, dass sie die Saison in der Halle spielen durften, mussten aber diese Ausnahmen machen, dass sie wirklich nur die Leute, die zum Basketball nur gehören. Das heißt, die Leute, die zum Fußball gehören, die vielleicht etwas Hooligan-mäßig manchmal sind, die dürfen leider nicht kommen zu den Spielen. Und deswegen, es macht alles ein bisschen schwieriger, aber die Fans sind super. Also selbst die wenigen, die dann da sind, das ist das Coole an denen, die machen dann, das sind halt wirklich ein bisschen so Fußball, die singen das ganze Spiel, also durchgehend. Das ganze Spiel wird immer gesungen. Und aber eine coole Stimmung. Also persönlich für mich lief's sehr gut natürlich. Ich glaube, war ein schwieriges Spiel, so wie jedes Spiel hier. Also es ist halt wirklich sehr ausgeglichen, die Liga. Jeder kann jeden schlagen, wenn die Ausländer gute Tage haben, dann wird es schwer, die Spiele zu gewinnen. Und wir haben mit Glück in der Verlängerung gewonnen. Das war auf jeden Fall ein wichtiger Sieg, um uns weiter voraus, weiter hochzukämpfen und dass wir dann irgendwann die Playoffs erreichen können.
Kennst du denn alle 14 Teamnamen, die in der Liga spielen?
Nee. No chance.
Wenn du schon erwähnt, die Amis spielen eine Rolle, wenn du so ein bisschen was über den Basketball und auch wie das organisiert ist erzählen kannst, bist du der einzige Europäer dort, den du bisher getroffen hast?
Bis jetzt, glaube ich, bin ich der einzige Europäer, den ich getroffen habe, ja. Jetzt, wo du das sagst, ja, natürlich viele Amerikaner sind natürlich hier, die Rollen sind klar verteilt, die Ausländer machen Schultern schon das meiste des Spiels. Ich glaube, die einheimischen Spieler, die Uruguayer, die sind okay. Extreme Fighter. Also das ist wirklich, was man extrem sieht. Die fighten bis zum Ende. Die Liga ist sehr physisch. Schiedsrichter pfeifen wenig bis gar nichts. Also es ist wirklich eine ziemliche Klopperei. Und ansonsten, ja, ich glaube, manchmal nicht die feinste Struktur. Also man kann es schon nicht mit Europa vergleichen. Es ist schon komplett anderer Basketball. Es ist so ein bisschen, wenn du auf den Freiplatz gehst, okay, jetzt sagen wir, okay, let's hoop. Und dann geht's los. Ja? Also das ist schon was anderes in Europa. Viel mehr Struktur, die Taktik ist viel besser und anders. Aber trotzdem, es ist nicht einfach. Also es ist auf jeden Fall nicht einfach, weil natürlich das Spiel so physisch ist, es darf viel gehalten werden. viel mit den Händen gearbeitet werden, so viele kleine Fouls, die überhaupt nicht beachtet werden. Klare Fouls werden oft nicht gesehen. Also ist es schon nicht einfach hier.
Das FIBA-Ranking hat, glaube ich, Uruguay auf 45. Das letzte Mal waren die bei der WM, das war in den 1960er Jahren. Also so ein richtiges Basketball-Powerhouse ist es nicht. Du hast trotzdem gesagt, das ist so ein bisschen ein Aufbruch da oder es geht voran. Woran würdest du das festmachen, dass das Basketball auch in Uruguay wächst?
Ja, ich glaube einfach, dass erstmal das Geld ist da. Das Geld ist da. Die Leute, die Teams zahlen gut. Das ist immer ein Indikator einfach auch, glaube ich, dass es vorangeht und dass es besser werden kann in Zukunft. Ich glaube, dass einfach das Problem ist, was ist ein Problem? Ich glaube, dass ein paar Sachen sich einfach ändern müssen an Infrastrukturen von den Vereinen. Die Hallen besser werden müssten, die Umkleidenkabinen und so weiter und so fort. Ich glaube, das ist so ein normaler Standard hier. Du hast alle Teams in der gleichen Stadt, da hast du einfach Hallen, da passen 200 Leute rein oder 300 Leute rein, da spielst du. Das sind wirklich Kreisliga-Turnhallen, in denen du spielst. Ob das Ziel ist, weiß ich nicht, aber ist wohl das Ding hier so, keine Ahnung. Trotzdem haben sie Geld und trotzdem bezahlen sie gut. Und das kann ja nicht daran liegen, dass sie die Einnahmen von den Zuschauern kriegen. Also es funktioniert ja nicht. Deswegen, ich glaube schon, dass da Leute dahinter stehen, die das unterstützen. Plus mit den Fußballvereinen. Ich glaube, dass da viele, viele Vereine auch eine Fusion machen und dann zusammenarbeiten. Und ich glaube, das bringt das Ganze immer, immer voran, dass wenn der Fußball dem Basketball hilft, dass sich das immer der Basketball weiterentwickelt. Und ja, ich glaube einfach an den Spielern, die ich so beobachtet habe bis jetzt, selbst die Uruguayer, die wir haben, das Potenzial ist auf jeden Fall da. Ich glaube nicht, dass es jemals eine Macht wird. Aber ich glaube schon, dass da Schritte nach vorne gehen. Von dem, was ich kennengelernt habe. Sagen wir mal so.
Wie war denn kannst du dich an deine Reaktion erinnern, dass dein Agent dir Uruguay präsentiert hast? Oder hast du eigentlich nur geguckt, ey, was ist auf dem Paycheck drauf? Wie hast du reagiert?
Nee, natürlich. Also ja, das Angebot kam irgendwann, ich weiß nicht, ich war bei meiner Frau, bei meinen Schwiegereltern waren wir gewesen. Und irgendwann abends um 11, glaube ich, kam und schrieb er so, hey, we have an exotic offer. Exotic offer. Und ich so, okay. Und dann habe ich dann geguckt. Ich hatte keine Ahnung gehabt. Also ich kannte Peñarol vom Fußball, ja, aber das war es auch. Ich kannte nur den Namen. Ich habe nie ein Spiel gesehen von denen, ja. Ja, ich glaube, zu der Zeit hatten wir ja auch gesagt, dass wir auch über dem Teich woanders gucken, in Asien, in Südamerika, so überall gucken. Dass wir uns da ein bisschen auch erweitern und gucken, was geht. Europa war nicht interessant, war nicht gut genug und was auch immer, nicht so viel Interesse. Und bla 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 bla. Deswegen, alle Angebote, die kamen, fand ich immer interessant und habe mich gefreut deswegen war es ein schönes Gefühl, das ich dann hatte.
Du hast mir auch erzählt, es gab ein Angebot aus Mexiko irgendwann mal. Und ja. es gab auch Interesse aus der BBL. Aber diese BBL-Angebote waren dann entweder uninteressant von dem, was da irgendwie sportlich los ist, oder eben finanziell uninteressant.
Genau, sowohl als auch. Gerade ich glaube, finanziell war es einfach auch nicht das, was ich wollte. Und deswegen musste ich mich dann oder habe ich mich dann woanders umgeschaut.
Ja. Wie erklärst du dir, dass kein Bundesligist so richtig Interesse hatte? Ich meine, Bamberg, Frankfurt, Hamburg, wenn wir das jetzt mal so gucken, es ist ein Saisondrittel gespielt. Ich weiß nicht, wie tief du in der BBL drin bist, aber die könnten auf jeden Fall schon mal ein paar Buckets brauchen von so einem Typen wie von dir. Wie erklärst du dir das?
Wie soll ich mir das erklären? Ich glaube, ich weiß nicht. Also es gab viele, viele Vereine, glaube ich, die schon auf der Position Hilfe gebraucht hätten können oder immer noch brauchen können. Das ist aber nicht meine Aufgabe. Ich glaube, ich kann nur das machen, was ich machen kann, mich anbieten. Und dann müssen die Vereine halt wissen, ob sie wollen oder nicht wollen. Und es war wohl so, dass die Vereine eher nicht wollten, nicht interessiert waren. Und that's it. Ich glaube, warum das so ist, dann müsstest du die Vereine fragen. Also da kannst du die Fragen erklären, Vielleicht wollten sie einfach einen anderen Spielertyp haben. Vielleicht wollten sie anderes Geld ausgeben. Vielleicht mögen sie mein Gesicht nicht. Ich weiß nicht. Man kann alles sein. Aber für mich war das halt so, okay, ich muss schauen, wo ich bleibe, wo ich bin. Ich weiß, dass ich auf einem guten Niveau bin, dass ich immer noch sehr gut Basketball spielen kann. Was vielleicht viele denken, dass ich irgendwie am Zenit angekommen bin, aber ich sehe das nicht so. Ich glaube, viele sehen das jetzt so wegen dem Sommer einfach. Der Sommer war extrem negativ für mich und das haben viele Vereine auch extrem negativ aufgenommen wahrscheinlich und denken sich jetzt irgendwie, okay, warum ist der Benzing jetzt auf einmal aus der ganzen Sache raus? Aber der Benzing ist aus der ganzen Sache raus. Wir alle kennen die Geschichte, wir alle wissen, wie die Geschichte war und es hat nichts damit zu tun, wie meine sportlichen Fähigkeiten sind. Und ich hoffe einfach, dass ich noch ein paar Jährchen spielen kann. Ich fühle mich gut, ich bin gesund, bin gut drauf, ich habe Bock, ich habe viel Basketball noch in mir drin. Und durch die Möglichkeit hier jetzt in Uruguay zu spielen, diese Option zu kriegen, ist auch eine Möglichkeit für mich auch den Markt hier zu öffnen. Ja, in Südamerika, Brasilien, Argentinien und so weiter, Mexiko, Puerto Rico, wo auch immer. Ich glaube, das ist wichtig, dass ich mich hier zeigen kann. Mit Grunde hoffentlich mit guten Leistungen beweisen kann.
Ja, wenn du die Entscheidung hättest, du würdest die gleiche Kohle in Deutschland oder irgendwo im Ausland bekommen, jetzt in Uruguay, in Brasilien oder, keine Ahnung, auf den Philippinen, wie würdest du dich entscheiden? Bist du da eher wirklich dieser Work-and-Travel-Typ, wie es Martin vorher gesagt hat, oder bist du schon am allerliebsten in Deutschland?
Also ich glaube, in der jetzigen Situation, in der ich bin, würde ich wahrscheinlich für dasselbe Geld würde ich zurück nach Europa gehen. Weil es einfach näher ist, weil es, ich liebe das, neue Sachen kennenzulernen, meine Familie genauso, meine Frau liebt das auch. Aber wir müssen an unsere Kleine auch denken, jetzt, die ist 5 jetzt, die kann nichts sein, muss nichts in die Schule gehen. Und das macht es natürlich einfacher, wenn man dann in Europa ist und wenn man in Deutschland natürlich ist. Also wir haben immer gerne im Ausland gespielt. Wir haben, glaube ich, auch immer lieber gerne im Ausland gespielt als in Deutschland. Da muss natürlich auch mal gucken, jetzt in welchem Stand man ist in seinem Leben, auch mit Familie und so weiter und so fort. Das heißt, wenn sowas geben würde mit gleiches Angebot, würde wahrscheinlich meine Wahl nach Europa fallen, weil es einfach die Situation einfacher macht, weil du näher zu Hause, du bist näher zu Hause, ist wahrscheinlich leichter zu organisieren, alles mit Schule und so weiter und so fort. Und das sind halt auch wichtige Indikatoren, die man beachten muss.
Du hast gerade gesagt, du hast immer lieber im Ausland gespielt als in Deutschland. Das ist ja krass, aus meiner Sicht zumindest. Du bist ein Kind der Bundesliga sozusagen. Hast du die gleichen Erfahrungen gemacht? Man hat das schon von Danilo Bartel mal durchgehört. Man hat das von Joe Vogtmann mal durchgehört, dass man diesen Credit als Profi eigentlich dann erst bekommt, wenn man rausgeht aus der BBL. Dann spürt man seinen echten Wert. Dann kriegt man den so wirklich richtig mit. Würdest du da mitgehen? Oder woran liegt es aus deiner Sicht?
Absolut, absolut. Ich glaube, dass wenn man zu lange in Deutschland ist, dann ist man vielleicht oft das ewige Talent oder wird immer in eine bestimmte Schublade irgendwie abgestellt, als Deutscher halt. Und wie die beiden schon gesagt haben, ich kann da voll mitgehen. Wenn man ins Ausland geht, dann ist man wirklich, dann wird man nur noch als Ausländer, als Profi gesehen. Und dann musst du wirklich zeigen und abliefern und performen dadurch wirst du dann auch wirklich, wie gesagt, dadurch kommt dein Credit erst und dein Wert wird dann, dein Value wird dann erst wirklich dann daran festgemacht. Und das ist schon etwas anderes.
Du hast jetzt 3 Monate zu Hause verbracht quasi, den Sommer in Koblenz, hast dich in der Pro B fit gehalten. Wie war die Zeit für dich? Hattest du irgendwann mal Zweifel, hattest du irgendwann mal Existenzängste, dass du gesagt hast, ich komme vielleicht irgendwo gar nicht mehr unter?
Also sagen wir es mal so, es war eine herausfordernde, schwierige Zeit, absolut. Wichtig war, dass ich mich in Koblenz fit halten konnte. Da geht nochmal ein Dank an Pat Elsie und Thomas Klein. Pat ist der Coach, Thomas ist der Chef dort. Die haben mich aufgenommen und ich durfte bei denen mittrainieren, ich durfte bei denen alles mitmachen. Das war wirklich eine coole Sache. Pat kenne ich schon länger auch, den Coach von den Koblenzern. Die haben da ein riesengroßes Projekt. Die wollen die erste Liga in 2 Jahren. Das heißt, da baut sich richtig was sehr Gutes zusammen. Das war toll, das war gut für mich, dass ich mich fit halten konnte. Ich habe viel 5 gegen 5 gespielt und einfach, ich konnte jeden Tag trainieren. Ich habe Vorbereitungen mitgemacht. Also das war immens wichtig für mich. Ja, natürlich. Ich glaube, es kommen immer irgendwie Zweifel irgendwann auf oder man hat immer Sorgen dann. Ich glaube, man hat sowieso immer Sorgen. Ich meine, ich hab immer Sorgen. Okay, geht es meiner Familie gut? Was kann ich für meine Kleine machen? Habe ich genug? Kann ich mehr machen? Kann ich ein paar Sachen anders machen? Und so weiter und so fort. Ich glaube, die Gedanken hat wahrscheinlich jeder Familienvater in jeder Situation. Und natürlich bei mir als Basketballprofi, wo man weiß, dass der Job nicht ewig ist und man halt schon jetzt im fortgeschrittenen Alter ist, klar denkt man dann über solche Sachen nach. Nicht unbedingt Existenzängste, aber schon Ängste, dass man sagt, okay, ey, fuck, okay, wie geht's weiter? Kriege ich einen Job? Komme ich irgendwo runter? Werde ich noch Geld verdienen jetzt? Und. Solche Gedanken kommen natürlich, selbstverständlich. Aber ich glaube, dass ich trotzdem nicht den Mut verloren habe. Ich habe immer daran geglaubt, dass was kommt. Meine Family hat da mir gute Unterstützung gegeben und die haben immer an mich geglaubt, so wie immer. Und ich glaube, das ist wichtig. Man muss auch in bestimmten Situationen dann glauben auch und nicht verzweifeln, dass die Sachen kommen. Es war natürlich doppelt schwer mit dem Sommer einfach. Ich glaube, der Sommer war extrem schwierig. Der hat mir wehgetan, der tut mir immer noch weh. Und das war natürlich dann danach kommt dann sowas, dass du so lange warten musst auf einen Job. Dann denkt man sich halt auch so, okay, fuck man, Alter, jetzt kommt dieser scheiß Sommer, ja. Du kriegst richtig alles ab und wirst schon ziemlich verarscht auch. Dann denkt man sich, okay, jetzt werde ich noch mehr verarscht, jetzt kriege ich keinen Job auch noch dadurch vielleicht, weißt du? Dann denkt man sich auch so, okay, boah, das ist jetzt gerade viel. Aber man muss kämpfen. Ich glaube, das ist ein sehr hartes Geschäft. Nichts wird einem geschenkt und wenn man denkt, man ist beliebt und hat Freunde unter sich, dann kann es schnell passieren, dass du unter die Räder kommst. Das geht ganz schnell in diesem Beruf leider.
Ja, kann ich mir vorstellen, dass das echt eine taffe Zeit ist, in der du dich da befunden hast, auch dass du dich da jetzt so rausgewunden hast, quasi jetzt in Uruguay endlich wieder auf den Platz gehen, endlich wieder auch competitive zocken. Wenn du hattest sicherlich ein paar Angebote während dieser Zeit da, in der du in Koblenz trainiert hast, auf dem Tisch. Wenn du das mal so vergleichst, wie schätzt du die BBL ein, was die finanziellen Mittel angeht, so von deinen Angeboten jetzt mal abgeleitet?
Da war keins nur annähernd so. Nicht annähernd so nah wie wir hier in Uruguay. Also können wir ganz klar sagen. Und es gab Angebote, aber die waren ja nicht annähernd. Nicht annähernd an den finanziellen Mitteln, wie es hier ist. Ich glaube aber auch einfach, dass in der BBL gerade, was ich so mitbekommen habe, dass viele Vereine ohne jetzt irgendjemand anzugreifen wollen und oder ohne irgendjemand jetzt etwas, ich weiß es nicht ganz genau, ich habe nur Sachen gehört, dass die finanziellen Mittel gerade auch schwierig in Deutschland gerade sind einfach. Ich glaube, dass Corona Deutschland ziemlich wehgetan hat, dass viele Vereine mit den Budgets runtergegangen sind, extrem, und die immer noch unten sind. Also ich glaube nicht, dass die so viel gestiegen sind von den üblichen Verdächtigen, die doch Geld haben in der Liga, aber das schon die unteren Vereine, so 6-7 Vereine wahrscheinlich, dass die Budgets einfach niedrig sind und das ist okay. Ich glaube, die geben dann Chancen, Spieler spielen zu lassen für weniger Geld, aber die können sich dann zeigen, kriegen ihre Minuten und das ist in Ordnung. Viele junge deutsche Spieler, die vor allem Spielzeit brauchen und noch nicht so viel Geld brauchen, also jeder braucht irgendwie Geld, aber die in der Jugend als junger Spieler noch nicht so viel Geld verdienen müssen, sondern eher Minuten brauchen, für die ist das gut. Aber wie gesagt, die Angebote waren nicht annähernd so gut wie hier und deswegen ist alles in Ordnung. Also ich bin damit vollkommen zufrieden. Ich habe mich trotzdem über alle Angebote gefreut. Ich habe mich über jedes Angebot gefreut, das kam. Ich fand es schön, dass das Leute Interesse an mir haben. Ja, aber da muss man natürlich auch gucken, okay, wo man bleibt.
Jetzt also Südamerika. Wie muss ich mir dieses Onboarding vorstellen? Also normalerweise wirst du vom Flughafen abgeholt, kriegst dann deine Wohnung, dann deine Sportklamotten und es geht los. Ist das genau so? Ist Basketball überall so oder ist es hier anders?
Ja, ich bin jetzt noch im Hotel. Also ich bin erst im Hotel gewesen, aber es ist normal hier, dass die Ausländer im Hotels eigentlich sind. Ich habe jetzt ein paar Apartments angeguckt, habe heute auch nochmal ein Apartment-Visit. Und dann werde ich dann hoffentlich dann hoffentlich am 21., 22., wenn Family kommt, dann das Apartment haben. Aber ja, ich wurde am, wurde am Flughafen abgeholt und dann, wir haben ja einen immer, der uns zum Training fährt. Also man hat kein eigenes Auto, das ist ein bisschen anders als in Europa. Das ist schon in Europa cool, da hat man wirklich man hat die Wohnung und ein Auto. Das ist wirklich schon auf einem schönen Niveau. Aber ansonsten ins Hotel, ein paar Sachen bekommen zum Training und that's it. Dann gehst du zum Training und ja, ganz normal. Ich glaube, dass dann gibt es auch nicht viele Änderungen, viele Änderungen, wie es normal im Europa-Basketball ist.
Und wie ist dieser Vibe unter den Profiballern? Spürst du denselben Druck und dieselbe Ernsthaftigkeit, wie das in Europa ist?
Absolut, klar. Ich denke, dass gerade die Ausländer natürlich viel Druck haben, weil viele hier einfach keine, die haben viele haben hier nicht feste Verträge, also nicht garantierte Verträge. Das heißt, die können die Ausländer hier oft austauschen. Das passiert auch öfters hier mal. Deswegen ist schon Druck da, natürlich, für die Ausländer gerade, dass die performen müssen, um nicht gekattelt zu werden. Und das ist schon deswegen sehr auch, deswegen meine ich auch, dass es sehr competitive ist und dass die Ausländer natürlich viel machen und viel machen müssen und auch gut sind. Also man merkt schon, dass dann eine hohe Qualität ist. Ich meine, Victor Rudd spielt zum Beispiel hier, der hat lange in der NBA gespielt, auch CSKA Moskau gespielt, Shelby Mack hat hier gespielt. Also es gibt schon auch viele gute Spieler, viele ehemalige NBA-Spieler, die hier auch gespielt haben. Ich glaube, warum auch viele herkommen, ist einfach auch, weil es sehr entspannt ist. Ich glaube, es ist ein einfacheres Leben als in Europa. Du spielst nur hier in der City, die Auswärtsfahrten sind nicht tough. Es ist gutes Geld, das Wetter ist schön, wenn du hier spielst in der Saison. Also das ist schon was Entspanntes. Und ich glaube, deswegen kommen auch viele her. Es ist ein gutes Geld, es ist sicheres Geld, hier wird auch bezahlt. Du hast nicht viel Training, ein Training am Tag. Und dann hast du die Spiele hier, weißt du? Und bei uns eine kleine Ausnahme, weil wir noch die Champions League spielen. Das ist halt was Cooles, einfach weil wir noch dann, jetzt geht es im Januar oder im Februar oder so, geht es nach Rio de Janeiro. Das sind wir in Brasilien und dann sind wir auch in Argentinien. Also es ist schon was Cooles, auch eine coole Erfahrung für mich. Aber wenn du das nicht spielen würdest, wärst du nur hier in Montevideo die ganze Zeit, was auch nicht schlecht ist.
Ja, mit dir sind ja zwei Amis und ein Puerto Ricaner im Team. Alle wie du über 30 Jahre alt. Ist es typisch für die Liga, dass dort viele zum Karriereende nochmal ein bisschen Kohle machen, die Veterans nochmal dorthin kommen?
Ja, viele ältere Ausländer sind hier. Ich kann dir gar nicht sagen, warum, aber die spielen alle nicht so, als wären sie an ihrem Karriereende. Also die spielen alle auf einem sehr hohen Niveau. Ich glaube, dass die oft halt die erfahrenen Ausländer haben wollen, um Stabilität zu bringen, denke ich, in der Mannschaft, weil oft viele junge Uruguayer im Team sind. Ich glaube, wenn dann einen jungen Ausländer herbringen würdest, das wäre wahrscheinlich nicht so leicht. Deswegen, ja, bei uns die vier Ausländer sind alle gestandene Profis mit vielen, vielen, vielen Jahren auf dem Buckel. Und ja, oft passiert das hier in der Liga.
Von dem Wettkampf kriegt man jetzt nicht wirklich was mit hier in Europa von der uruguayischen Liga. Glaubst du, dass du trotzdem den Sprung nochmal zurückschaffst oder wirst du dort deine Karriere oder vielleicht einfach abseits des deutschen Basketballs deine Karriere beenden?
Das weiß ich nicht. Ich glaube, die Saison ist ja nicht so lange hier. Geht meistens 5 Monate. Vielleicht ist dann möglich auch noch zu den Playoffs nach Europa zurückzukommen, zu irgendeinem Verein, der Hilfe braucht vielleicht. Man weiß es nicht genau. Ich bin wie immer da offen für alles. Ich würde mich freuen, wieder zurück nach Europa zu kommen, natürlich. Ich würde mich auch freuen, wenn ich hier bleiben könnte. Ich glaube, dass ich jetzt am Punkt angekommen bin, dass ich wirklich alles, alles genieße, was ich erlebe, was ich angeboten bekomme. Ich weiß, dass ich gut bin, dass ich viel Basketball in mir drin habe noch und wir werden sehen. Ich glaube, dass da müssen wir uns dann nach in 5 Monaten nochmal sprechen und mal sehen, wo die Reise dann hingeht.
Hast du eigentlich vom DBB eins dieser schönen EM-Bücher bekommen? Also ich habe es auch noch nicht gesehen, aber ich glaube, ich vermute mal, da ist so ein hübsches Bild drin von dir, wie du von Dennis im Halbfinale umarmt wirst. Hast du so eins bekommen?
Nee, habe ich nicht. Ich glaube, sie wollten mir eins geben, aber ich habe gesagt, das brauche ich nicht, danke.
Es ist ja so der Jahresende, Zeit der Jahresrückblicke und ich meine, du kriegst es jetzt nicht mit, vielleicht auch ganz gut, aber wie ist das? Bist du mittlerweile fein mit dem, wie deine Nationalmannschaftskarriere zu Ende gegangen ist oder triggern dich diese Erinnerungen an den EM-Sommer immer noch?
Ich sag mal so, ich habe oft mit anderen Leuten darüber gesprochen, die Zeit heilt viele Wunden. Ist wirklich ein dummes Sprichwort, aber das merke ich jetzt ein bisschen auch. Also je mehr Zeit verstreicht, desto besser wird es. Bin ich ehrlich mit euch, immer noch nicht gut. Also ich bin immer noch auf eine gewisse Art und Weise traurig und verletzt, wie alles abgelaufen ist, wie ich behandelt worden bin. Ich glaube, es wird auch noch wahrscheinlich noch ein bisschen anhalten. Und vielleicht wird es auch noch so lange anhalten, bis ich meine Verabschiedung bekommen habe und dann, dass das dann wirklich so der Schlussstrich ist. Ich meine, wahrscheinlich werden viele sagen, ja, aber was ist mit denen und so. Aber die Leute können nicht verstehen, was die Nationalmannschaft für mich bedeutet hatte. Für mich war die Nationalmannschaft eine Familie. Und ich glaube, wenn jemand von der Familie so behandelt wird, dann wird der Mensch wahrscheinlich auch so lange zu nagen hat daran. Aber wie gesagt, die Zeit halt die Wunden und ich bin froh, dass ich hier jetzt arbeiten kann wieder, also meiner Leidenschaft nachgehen kann, meinen Job ausüben kann und das ist wichtig. Ich habe ja gesagt, die Zeit, die ich dann ohne Job hatte und die ich dann die ganze Zeit zu Hause war, die war natürlich dann extra schwierig, weil du halt dich nicht wirklich ablenken kannst auch, weißt du, nicht deiner Arbeit nachgehen kannst. Du hast zwar trainiert, aber du warst immer in Deutschland die ganze Zeit und dann kein Job und dann denkst du immer nach, ah ja, wegen dem scheiß Sommer kriege ich jetzt keinen Job und so weiter. Und dann baut sich das halt immer weiter auf und jetzt habe ich meinen Job und ich bin glücklich und ich hoffe, dass ich eine schöne Zeit hier habe, dass ich erfolgreich spielen kann, dass ich auf dem Level jetzt weiter performen kann. Es wird jetzt besser bei mir und gestern ein sehr gutes Spiel gemacht. Ich glaube, dass ich das dann auch dann zeigen kann den Leuten, dass ich noch auf dem Niveau bin, wo ich denke, bin. Und dann wird das alles in Ordnung.
Jetzt hat die Nationalmannschaft gestern ein neues altes Mitglied bekommen. Dirk Bauermann ist back. Was sagst du dazu?
Finde ich toll. Ich freue mich für ihn. Dirk ist für mich nicht nur ein ganz wichtiger Trainer und Person gewesen, auch ein guter Freund. Ich fand's cool, als ich die Nachricht gelesen habe. Ich glaube, es ist schön, auch das Schöne, was er gesagt hat, dass es Zeit ist, etwas zurückzugeben. Und es gibt für mich keinen besseren Mann für diese Position. Und deswegen habe ich mich sehr gefreut für ihn und ich habe mich sehr gefreut über die Nachricht.
Gibt es für dich Überlegungen oder hast du damit schon mal komplett das Tischtuch zerschnitten, dass du sagst, so, das könnte ich mir irgendwann später auch mal noch vorstellen oder ist das jetzt mit dem Abgang komplett tabu?
Nö, ich glaube, wie wir vorhin schon gesagt haben, die Zeit arbeitet und ich glaube, irgendwann nach der Basketballkarriere muss man natürlich auch gucken, wo man bleibt. Also es ist so, wie es ist und Ich hab in meiner Karriere keine Millionen verdient, dass ich dann mich ausruhen kann und den Rest meines Lebens am Pool verbringen kann. Das heißt, ich muss auf jeden Fall danach in meiner Karriere arbeiten, noch irgendwas machen. Und dann muss man alle Optionen erwägen. Alle Optionen muss man sich offen halten und wer weiß.
Ja, was wir wissen ist auf jeden Fall, dass morgen deine Family kommt. Was willst du ihnen denn in den nächsten Tagen unbedingt in Montevideo zeigen? Übermorgen.
Ja, aber morgen fliegen sie und du brauchst ja ziemlich lange hierher. Deswegen fliegen sie morgen Abend und sind dann am Donnerstag morgens hier. So 10 Uhr landen sie hier. Was ich denen zeigen will, boah, ich kenne ja selbst noch nicht so viel. Weißt du, das ist ja, wenn man kein Auto hat, dann macht man alles immer nur zu Fuß und dann ist es halt nicht so leicht, alles kennenzulernen, weil es doch schon groß ist. Aber ja, ich glaube, das ist, wir lassen uns da ganz entspannt angehen und wir werden einfach dann alles schön zusammen erkunden und ich freue mich richtig drauf. Das wird cool, man. Ich vermisse die von meiner Familie so krass. Harte Zeit gewesen. Ich vermisse meine Kleine, meine Frau. Und ja, es wird für die beiden auch schwierig natürlich, weil es jetzt sind ganze bei der Family zu Hause, ist bei Mama und so und dann ist jetzt super kalt in Deutschland und Schnee und so und dann, das ist ja auch was Schönes für die, dann an Weihnachten sowas zu haben auch und dann kommst du halt hierher und das komplette Gegenteil ist der Fall. Das heißt, für sie wird es auch nicht leicht, sich zu adaptieren, es ist ein neues Land, kennen das alle nicht, das Einzige, was wir kennen, ist die Sprache, deswegen, das ist ein Vorteil, aber wir machen das zusammen, so wie wir all die Jahre alles zusammen gemacht haben und wir lernen Sachen alle zusammen kennen und das ist das Schöne daran und dann wird es ganz entspannt, wenn alles kennenlernen und bestimmte Plätze, mal sehen.
Hast du? Wie ist das denn, wenn du da draußen bist, 2,09 Meter, 2,10 Meter weiß, du bist ein Einhorn. Ich meine, du bist da zu Fuß unterwegs. Wirst du besonders wahrgenommen? Wollen die Leute Fotos machen mit dir?
Nö, hier noch nicht. Ich weiß noch nicht, ich bin noch nicht so lange da, hier noch nicht, aber man merkt schon, dass also ich sehe viele mit Peñarol-Trikots, aber viele Fußball-Trikots auch, die rumlaufen manchmal einfach nur so. Aber es ist jetzt nicht so, dass es so extrem ist. Nee. Okay.
Hast du schon Rückflug gebucht? Weißt du schon, wann dein Südamerika-Abenteuer endet?
Mein Südamerika-Abenteuer endet nach der Saison hier in Südamerika. Ich habe einen garantierten Vertrag für die 5 Monate und alles, was danach kommt, ist noch drin im Vertrag, also Playoffs und so weiter und so fort. Also April, Mai, sowas um Dreh, kann ich nicht genau sagen. Ich weiß auch selbst nicht genau, wie lange die Saison geht, muss ich ehrlich sagen. Also 5 Monate Vertrag habe ich auf jeden Fall. So.
Vielleicht musst du nur 3 davon spielen, wäre auch gut.
Ja, die 5 Monate werden schon voll gemacht. Das stimmt schon, die werden schon voll gemacht. So lange geht die Saison auf jeden Fall. Aber ich müsste mal rausfinden, wann das letzte Spiel der Saison wäre. Also das reguläre, eine reguläre Saison. Das wäre eine gute Idee, das rauszufinden.
Und dann schauen wir mal, was dein weiterer Karriereweg noch bringt.
Genau, da werden wir sehen.
Bin sehr gespannt. Danke auf jeden Fall für deine Zeit.
Ich bedanke mich.
Hat Spaß gemacht. Das war also unser Driving Home for Christmas Special für euch nochmal. Ich fand, das waren sehr interessante Eindrücke und dazu wird es dann auch nochmal einen Text in der kommenden Ausgabe von Big geben. Ansonsten lasst uns gerne eine Bewertung da, ein paar Sterne bei Spotify, gerne so viel, wie ihr möchtet. Und wenn ihr dazu diskutieren möchtet, dann schreibt uns gerne auf den sozialen Medien oder gerne an podcast@big-basketball.de. Das war's also von uns vor Weihnachten. Nach Weihnachten werden wir dann nochmal für euch die zwischen den Jahren gespielten Spiele durchdeklinieren und nochmal analysieren. Und dann hören wir uns natürlich auch wieder im neuen Jahr. Bis dahin, macht's gut. Ich wünsche euch und euren Familien eine wunderschöne Weihnachtszeit. Genießt es und schaut natürlich wie immer ganz viel Basketball. Bis ganz bald. Hier war Big Post Game. Ciao, ciao.